Freak, 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 freak.
Freak Radio.
Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie
Sandra Knopp
und Christoph Dierenbacher. In dieser heutigen Sendung geht es um pflegende Angehörige. Ein Thema, das immer wichtiger und wichtiger wird angesichts einer Überalterung unserer Gesellschaft. Schätzungen zufolge pflegen rund 947.000 Menschen in Österreich ihre Angehörigen. Dazu muss man wissen, 80% der Pflegebedürftigen werden oftmals ihrem Wunsch gemäß zu Hause gepflegt. Wissen muss man aber auch, dass das Pflegesystem hierzulande auf verschiedenen Säulen steht und die pflegenden Angehörigen die, unter Anführungsstrichen, Last nicht alleine tragen können, weil sie sonst sowohl psychisch als auch körperlich Schäden zu befürchten haben. Und deshalb gibt es Organisationen wie die Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger. Die Präsidentin dieser Organisation ist heute hier zu uns ins ORF-Funkhaus gekommen. Ich darf recht herzlich begrüßen Birgit Meinhardt-Schiebel.
Schönen guten Tag.
Und ihr zur Seite sozusagen als Selbstbetroffener ist Anton Prager. Herr Prager, ich würde gleich bei Ihnen beginnen wollen. Man soll ja eine Geschichte stets vom Anfang erzählen. Wie kam es denn dazu, dass Sie in die Rolle des pflegenden Angehörigen quasi geschlüpft sind?
Also von geschlüpft kann keine Rede sein, es war eher ein Sturz. Meine Frau hat vor etwa 10 Jahren einen schweren Unfall gehabt, sie ist schwer gestürzt, hat mehrere Wirbelbrüche erlitten und ein Schädel-Hirn-Trauma und ist seither querschnittgelähmt. Und da bleibt einem nichts anderes übrig als Angehöriger, als sich darum zu kümmern, was ist möglich, was kann ich tun, wo kann ich Hilfe bekommen, quer durchs Gemüse.
Wie haben Sie sich Unterstützung geholt in dieser Situation?
Naja, diesbezüglich bin ich wahrscheinlich eine große Ausnahme. Nicht nur, dass ich als Mann pflege, das kommt ja eher selten vor, sondern ich habe beruflich sehr viel mit dem Sozialsystem zu tun gehabt und habe daher gewusst, wo ich hingehe, wo ich Unterstützung bekommen kann, sei es für den Rollstuhl, sei es für ein Pflegebett oder wo eine Rehabilitation im Anschluss an die Akutbehandlung möglich ist. Wenn man das nicht weiß, wo man hingeht, tut man sich vermutlich schwer. Da habe ich mir doch relativ leicht getan, weil ich die entsprechenden Institutionen gut kenne.
Wie hat sich denn Ihr Alltag verändert von diesem Tag an, der jetzt mehr als 10 Jahre her ist?
Sehr stark. Wir mussten zunächst einmal aus unserer Wohnung raus. Wir haben in einem denkmalgeschützten Haus im Dachboden gewohnt. Es war dort keine Möglichkeit für technische Veränderungen, dass meine Frau dort draufkommt. Das heißt, das Erste, was ich wirklich gemacht habe, war eine rollstuhlgerechte Wohnung zu organisieren, möglichst im gleichen sozialen Umfeld. Das war für mich wichtig, für meine Frau wichtig und auch für unseren Sohn, der damals knapp 15 Jahre alt war. Das ist mir mit Unterstützung von Bekannten gelungen. Dann ging es darum, die Wohnung zu adaptieren. Eine rollstuhlgerechte Dusche steht nicht überall drinnen. Da gibt es wieder Unterstützung bei der Stadt Wien. Das heißt, ich habe dort die höchstmögliche Subvention für einen Umbau bekommen. Muss man aber auch wissen, wo man hingeht, dass man das bekommt. Das nächste war dann, sich ums Pflegegeld zu kümmern. Damals noch das alte Pflegegeldsystem mit 80 verschiedenen Stellen, die bewilligt haben. Zuständig bei uns war das Land Wien. Es hat verdammt lang gedauert, aber es ist dann doch dahin gekommen, dass das in Ordnung war. Das nächste war, dass ich geschaut habe, dass mein Sohn in psychologische Betreuung kommt. Der war zu dem Zeitpunkt gar nicht zu Hause, sondern mit den Pfadfindern unterwegs. Die haben ihn sofort in Begleitung nach Wien gebracht. Und ich habe geschaut, dass er in die Boje zur Betreuung kommt, über Vermittlung von befreundeten Ärzten aus dem allgemeinen Krankenhaus.
Sie haben jetzt sehr technisch beschrieben, sozusagen die Prozesse, die es zu tun galt.
Ja.
Wie ist es Ihnen denn psychisch in dieser Zeit ergangen? Ist es so wie nach einem Schockerlebnis, in dem man einfach funktioniert, ohne nachzudenken? Oder gibt es schon Momente, in denen man die eigene Lage und Befindlichkeit reflektieren kann?
Also in den ersten Monaten war für Selbstreflexion überhaupt kein Platz. Ich musste eine Wohnung besorgen, ich musste die Wohnung umbauen, ich musste die Wohnung einrichten mit Hilfe von Freunden. Versuchen Sie mal bei einem normalen Möbelhaus eine Kücheneinrichtung für Rollstuhlfahrer zu bekommen. Das ist ein schlechter Witz. Ja, es gibt Hängekästen, die man herunterlassen kann, aber da hätten zwei solche Kästen mehr gekostet als der Rest der Küche. Das heißt, ich habe eigentlich im ersten halben Jahr inklusive der Übersiedlung mit einem 15-Jährigen und zwei Katzen keine Zeit gehabt zu reflektieren. Das war erst viel, viel später möglich. In den ersten Monaten habe ich nur funktioniert.
Ja, also Sie haben gesagt, in den ersten Monaten gar nichts zu reflektieren, weil einfach keine Zeit dafür. Und später dann fängt man dann an zu denken, wie geht's mir? Oder fokussiert man sich wiederum nur auf den anderen und sagt, ihr geht so und so und so und wie geht's mir, vergesse ich?
Meine Frau ist nach knapp einem halben Jahr von der Rehabilitation zurückgekommen in unsere neue Wohnung. Und dann ging es zunächst einmal wieder darum, wie kann ich ihr das Leben erleichtern? Wie mache ich es möglich, dass sie als Querschnittgelähmte ins Bett kommt, ins Auto kommt, einkaufen, kochen, was weiß ich, was alles. Also da war auch noch nicht viel Zeit. Zum Reflektieren habe ich später dann begonnen, auch bedingt durch meine frühere berufliche Tätigkeit, habe ich mir gedacht, es muss doch eine Möglichkeit geben, in dieser Komplexität unseres Sozial- und Gesundheitssystems Möglichkeiten zu schaffen, anderen zu helfen. Und das war, wenn Sie so wollen, mein Ausweg, dass ich in einer Pensionistenorganisation dann als Sozialberater tätig wurde und das bis heute bin.
Frau Meinert-Schiebel, vor 9 Jahren wurde die Interessensgemeinschaft Pflegende Angehörige gegründet, auch um Menschen zu informieren, um Menschen zu vernetzen. Was sind denn die großen Ziele der IG Pflegende Angehörige?
Ich glaube, es gibt einfach zwei Ziele. Das eine ist wirklich, Leute direkt zu unterstützen. Das heißt, wenn sie sich an uns wenden, ihnen sozusagen den Weg durchs System zu zeigen und zugleich aber auch auf diese psychische Belastung zu reflektieren. Also zumal zu fragen, wie geht es ihnen? Und dann kommt ganz oft auch, den Menschen geht es meistens schwierig damit oder sie sehen eine Zukunft vor sich, bei der sie nicht wissen, wie sie weitermachen sollen. Aber die andere Ebene ist auch, dass wir immer Forderungen an die Politik stellen. Und das machen wir seit 9 Jahren und die Forderungen haben sich kaum verändert, weil sie bisher auch nicht erfüllt wurden. Also zum Beispiel, dass das Pflegegeld jährlich valorisiert wird, dass der Zugang zum Pflegegeld einfacher wird etc. Das machen wir. Und ich glaube, das Hauptanliegen ist nach wie vor, die Stimme zu sein für 947.000 Menschen, die den Eindruck haben, sie haben keine Stimme. Beziehungsweise sie können sich gar nicht in der Öffentlichkeit in irgendeiner Form äußern. Und ganz viele Menschen sagen mir, wenn wir in Kontakt sind, damit habe ich nicht gerechnet. Und auf der anderen Seite erlebe ich sehr oft, dass mir Menschen dann erzählen, ich war ja auch pflegende Angehörige, ich war ja auch ein pflegendes Kind. Und erst im Gespräch miteinander reflektieren, dass das was mit ihrem Leben zu tun hat. Und ich glaube, die wichtigste Aufgabe ist ganz einfach, so lange für sie zu reden, bis sie vielleicht selber eines Tages in der Lage sind, das zu tun, was bei der Belastung natürlich sehr schwierig ist. Ich darf noch dazu sagen, 947.000 erwachsene Menschen, 42.700 Kinder und insgesamt fast 1 Million Menschen.
Aber ich würde gern zurückkommen auf das, was Sie vorher genannt haben und ein bisschen nachbohren. Wenn wir sagen, wir haben über 900.000 Angehörige, die pflegen. Wir haben in Österreich über 400.000 Pflegegeldbezieher, Tendenz steigend. Warum sitzt man dann immer noch vor denselben Forderungen wie vor 9 Jahren? Haben diese Menschen niemand, der ihnen zuhört, oder haben sie niemand, der sich für sie stark macht?
Ich kann nur so antworten, wir versuchen uns für sie stark zu machen, aber im System hat sich nicht viel geändert. Und da sind wir wahrscheinlich immer noch zu leise. Ich sage mir immer, es wäre ja einfach der Tag, an dem 947.000 Menschen sagen, okay, und heute nicht. Dann wäre plötzlich transparent, was da passiert. Und Gott sei Dank gibt es dann Menschen wie den Anton Prager, der sich im System auskennt und der dann helfen kann. Aber das sind halt immer Einzelfallhilfen. In Wirklichkeit braucht es viel mehr.
Aber Sie haben beschrieben, am Telefon sei es sehr oft so, dass die Leute anrufen, ich brauche, dann wird aufgezählt A, B, C, D von A wie Arbeitslosengeld bis Z wie Zuschuss für Inkontinenzprodukte und erst viel, viel später kommt man dann zur eigentlichen psychischen Situation. Ihrer Erfahrung nach, welche Entlastungsmöglichkeiten gibt es denn und über welche wissen die Leute überhaupt Bescheid?
Also die meisten Leute wissen über gar keine Unterstützungsleistungen etwas und wir können ihnen dann sozusagen ein Stück weiterhelfen und sagen, sie können sich freiwillig weiter versichern lassen, sie bekommen das Pflegegeld dort und dort, wie macht man so etwas? Aber das Bundesministerium hat mittlerweile wirklich eine gute Schiene aufgebaut für die Entlastung und eines der ganz wichtigen ist nämlich auch dieses Angehörigengespräch. Das heißt, man kann sich eine Psychologin, einen Psychologen zu sich nach Hause einladen, die einem mal zuhören und dann gemeinsam schauen, wie kann man denn diese Belastung, die psychische Belastung, ein bisschen reduzieren. Denn tatsächlich ist die größte Belastung, wenn einmal das Formale erledigt ist, die psychische Belastung.
Herr Prager, wie war das damals mit dem Pflegegeld beantragen? War das einfach oder haben Sie sich da auch durch einen Dschungel an Informationen durchsuchen müssen?
Naja, das Beantragen war nicht das Problem. Das war damals noch Landespflegegeld, sprich es war die Stadt Wien zuständig. Wie immer beim Pflegegeld gibt es dann einen Gutachterarzt. Das war in unserem Fall ein halbtagsbeschäftigter Amtsarzt bei der Gemeinde Wien, der nicht imstande war, die Befunde aus dem Unfallkrankenhaus Meidling wirklich zu lesen. Der hat mich 5-mal angerufen, bis er dann endlich kapiert hat, das ist Querschnittlähmung mit Inkontinenz. Das war vorsichtig ausgedrückt eher eine fade Geschichte. Und dann habe ich gewartet. Und nach 5 Monaten ist mir dann der Kragen geplatzt. Und ich habe interveniert, wie man das in Österreich so schön sagt. Ich habe gewusst, wo, sprich in dem konkreten Fall direkt beim Bürgermeister. Und 3 Tage später war die Geschichte erledigt. Nur das kann und darf nicht der Normalfall sein. Ist es auch durch die Änderungen, die es seither beim Pflegegeld gegeben hat, dass das zusammengedampft wurde auf 9 zuständige Stellen, nicht mehr im Normalfall dauert das heute höchstens 1,5 bis 2 Monate und die Geschichte ist erledigt. Aber damals war das ein bisschen anders.
Ja, wenn ich 20 Jahre zurückschaue, sind uns durchaus Fälle zu Ohren gekommen, wo derjenige, der zu pflegen war, am Gottesacker lag und der Pflegegeldbescheid ist eingetrudelt. Also das gab es früher.
Natürlich. Ist nicht zu bestreiten. Das System war gerade, was das Pflegegeld betrifft, Vorgründung des Pflegefonds und der Konzentration auf einige wenige Dienststellen, die das bearbeiten, fast ein Würfelspiel.
Welche Unterstützung haben Sie denn auch im Alltag? Haben Sie Unterstützung im Alltag?
Wir haben noch Unterstützung im Alltag. Es gibt im konkreten Fall auch wieder von der Stadt Wien Pflegegeldergänzungsleistungen. Ich bin heute 72, ich kann mit hoher Wahrscheinlichkeit einige Dinge einfach nicht machen mehr im Alltag. Und da kann man eine Unterstützung, eine finanzielle beantragen und entweder über gemeinnützige Vereine oder über Arbeitsverträge Unterstützung von Helfern zukaufen. Wird streng abgerechnet, wird kontrolliert, verstehe ich auch, ist öffentliches Geld. Die Möglichkeit gibt's und fast niemand weiß davon.
Was Sie meinen, ist die Pflegegeldergänzungsleistung, kurz PGE, die es in Wien seit 2008 gibt, wenn mich nicht irrt.
Richtig.
Jetzt würde ich gerne bei Ihrem Bild des Würfelspiels bleiben. Wenn der eine Würfel schon da ist, welche Würfel brauchen wir noch und auf welchen Würfeln müssen wir vielleicht ein paar Augenzahlen dazu malen, damit wir am Ende des Tages ein System haben, das den Betroffenen und den Angehörigen gleichermaßen hilft und ein größtmögliches Maß an Autonomie und Selbstbestimmung ermöglicht.
Es liegt nicht so sehr am System. Zugegeben, das Gesundheitssystem in Österreich ist komplex, zum Teil aber durchaus sinnvoll. Das Problem liegt auf einer völlig anderen Ebene und das ist eine Forderung, die ich mit der Birgit gemeinsam habe und auch am Pflegekongress lautstark vertreten habe. Es gibt derzeit nicht und gab damals, wie das uns passiert ist, keine zentrale öffentliche Stelle, wo man anrufen kann und sagen kann, das und das ist eingetreten, überhaupt bei so schlagartigen Eintritt von Katastrophen oder wie immer Sie das bezeichnen wollen. Was kann ich jetzt alles machen? Was muss ich jetzt alles machen? Und wer muss mit wem an öffentlichen Stellen kooperieren, damit das funktioniert? Eine solche Beratung gibt es schlicht und einfach nicht.
Gibt es sonst noch Forderungen, die Sie auf diesem Pflegegipfel vorgetragen haben, Frau Meinhardt-Schiebel?
Ich glaube, es war mir ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass es erstens eine Stimme braucht, aber vor allem eine Wahrnehmung auch in der Öffentlichkeit, weil ja so viele Menschen betroffen sind und die meisten halt hoffen, dass es sie nicht trifft, ganz einfach. Das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich wünsche mir immer schon einen Tag in Österreich, der wirklich dem Thema gewidmet ist. Und der 13. September 2019 wird der erste nationale Tag pflegender Angehöriger sein. Und da geht es nicht darum, dass jetzt die pflegenden Angehörigen kommen, sondern dass alle, die irgendwie mit dem Thema zu tun haben, einfach in der Öffentlichkeit sich dazu äußern und bekannt machen. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Unterstützung. Und auf die Menschen zugehen. Aber da muss man noch ganz woanders anfangen. Man muss einfach zum Beispiel auch im Krankenhauswesen anfangen. Wenn wir kein Entlassungsmanagement haben, das diese Aufgabe übernimmt und die Leute dann zu Hause weiter betreut und dort ihnen hilft, wie machen wir das jetzt? Was brauchen Sie alles? Was brauchen Sie an psychischer Unterstützung? Solange das nicht funktioniert, wird es immer so sein, da ist die Türe, dann gehen die Menschen hinaus, dann kommt einmal irgendwer und sagt, sie brauchen das, das, das. Aber es geht nicht darum, wie geht es den Menschen und wie kann man sie unterstützen und wie kann man sie auch entlasten. Ich sage ja, man darf nicht nur unterstützen dabei, damit sie noch mehr tun, sondern wie kann man sie entlasten, wie kann man ihnen Möglichkeiten geben, dass sie auch für sich Zeit haben, dass sie auch zum Beispiel einen Urlaub haben. Ich fahre jetzt gerade nach Kopenhagen und schaue mir an, die Dänen haben das schon immer anders gemacht. Die Dänen haben gesagt, die gesamte Bevölkerung zahlt einen höheren Beitrag, damit sie dann in der Situation nicht selbst das machen müssen, sondern dass alle professionellen Dienste zur Verfügung stehen. Und das ist in Wirklichkeit mein Ziel.
Was ich gerne auch noch erwähnen wollen würde, das hatten wir auch im Vorgespräch kurz, man sagt immer pflegende Angehörige, aber Sie haben es gemeint, es gibt eine Gruppe, es ist nicht immer Angehörige, sondern auch zunehmend Freunde und Freundinnen, oder? Also auf diese Gruppe darf man auch nicht vergessen.
Also wir haben sie auch deshalb dann pflegende Angehörige und Zugehörige genannt, weil wir gesagt haben, die müssen denselben Status haben, ganz einfach. Denn ganz oft gibt es ja Menschen, die alleinstehend sind und niemanden haben, aber Gott sei Dank Freunde haben, die die Aufgabe übernehmen. Und nachdem die wenigsten Menschen eine Vorsorgevollmacht gemacht haben und sich abgesichert haben, wer vertritt mich dann, müssen die auch die Möglichkeit haben. Und das ist ja ganz schwierig, gerade im Zeichen von Datenschutz, kann ich als beste Freundin nicht anrufen und sagen, können Sie mir bitte jetzt sagen, was wir tun sollen im Krankenhaus, weil sie ja nichts sagen dürfen. Und das ist so kompliziert, dass wir sagen, wir müssen das öffnen. Und ich glaube, das ist gerade für die nächsten Jahrzehnte ganz wichtig, besonders in Städten.
Das heißt auch, die Freunde auf eine Ebene heben, die einem Angehörigen nahe kommt, was die Auskunfts- und Entscheidungsrechte anlangt. Ist es das, was Sie meinen?
Natürlich, und auch die Rechte, die damit verbunden sind. Es gibt ja auch noch andere Rechte, wie zum Beispiel können zum Beispiel Zugehörige auch eine Pflegekarenz beantragen. Das wäre in dem Fall was ganz Wichtiges. Es gibt aber auf die Pflegekarenz bis jetzt keinen gesetzlichen Anspruch und wir vertreten das auch. Ich habe das auch beim Pflegegipfel vertreten, dass man nicht sagen kann, es gibt einen Anspruch auf das Pflegekarenzgeld, das ich bekommen würde, wenn ich die Pflegekarenz in Anspruch nehmen kann, aber ich kriege sie nicht. Also das ist ein Ad absurdum und da muss man einfach allen Betroffenen helfen, damit sie das in Anspruch nehmen können.
Darf ich da was ergänzen? Weil es einen Bereich gibt, in dem das schon erledigt ist in Wirklichkeit. nämlich im Erbrecht. Mit der Erbrechtsnovelle 2017 wurde eine Bestimmung verankert, dass pflegende Zugehörige, wie du sie nennst, unter bestimmten Voraussetzungen auch einen Anspruch auf einen Pflichtteil haben. Also beim Lebensende geht's, während des Lebens nicht. Das ist unsinnig.
Muss man nicht die Unterstützung auch darauf aufpassen? Zurzeit sind halt viele pflegende Angehörige schon in Pension, aber es wird sich verschieben, die Demografie verschiebt sich. Das heißt, es wird halt auch so sein, dass Leute, die im Berufsleben stehen, pflegende Angehörige werden. Müsste man da nicht mehr machen?
Also ich glaube, man darf es überhaupt nicht so eng sehen und immer sagen, ja, das ist Altenpflege, das stimmt einfach nicht. Ja. Es gibt ja auch zum Beispiel Eltern von behinderten Kindern, von schwerbehinderten Kindern, die ihre Kinder pflegen und keine Vertretung haben. Aber wenn ich daran denke, dass jetzt zum Beispiel immer so auftaucht, naja, die pflegenden Angehörigen, die könnten wir ja anstellen lassen und dann werden sie bezahlt, dann stellt sich die Frage, erstens einmal müssten die ihre Erwerbstätigkeit aufgeben, zweitens müssten sie sich anstellen lassen und ihre zu pflegenden Angehörigen müssten einen Beitrag dafür leisten und am Ende des Tages bleibt einfach über, wenn der pflegebedürftige Mensch stirbt, dann müssen sie wieder zurück in den Beruf, dann sind sie aber keine jungen Leute mehr, die am Arbeitsmarkt gesucht werden und dann landen sie nahtlos an die Grenze der Altersarmut und das kann man einfach nicht vertreten. Also ich glaube, da muss man ganz, ganz genau hinschauen, was man da tun kann, weil immerhin mindestens 30% der pflegenden Angehörigen, denken wir an die Million, immer noch im Erwerbsleben sind und das sind die Frauen.
Sie meinen damit ein Modell, wie es der burgenländische Landeshauptmann beispielsweise vorgeschlagen hat?
Das ist das Modell mit den pflegenden Angehörigen, die angestellt werden soll, das er vorgeschlagen hat. Man muss es ganz genau lesen, um zu sehen, wo da alle die Schwierigkeiten dabei sind. Vor allem, es gibt ja auch kein Arbeitszeitgesetz dazu. Ich kann ja nicht als pflegende Angehörige sagen, nach 40 Stunden in der Woche lasse ich den Bleistift fallen und bin nicht mehr da. Sie sind ja trotzdem 24 Stunden da. Also das ist, man muss sehr, sehr genau hinschauen, was da alles passiert.
Wann immer man sich mit dem Thema Pflege auseinandersetzt, kommt irgendwann einmal fast schon gebetsmühlenartig der Grundsatz ambulant vor stationär. Gute Idee, aber haben wir das System so ausgebaut, dass dieser Grundsatz funktionieren kann?
Im Prinzip nein. Das ist ja das Problem, die Ansage, die auch beim Pflegekongress gefallen ist, auch vor laufender Kamera. Wir müssen die pflegenden Angehörigen entsprechend unterstützen und die wollen ja zu Hause gepflegt werden, die Betroffenen. Da ist natürlich das Risiko groß, dass man da die Last der Pflege und Betreuung abschiebt aus dem öffentlichen Bereich. Es gehört hier ein breit gestreutes Angebot in Wirklichkeit, das mehrere Stufen umfasst. Das kann sein die Pflege und Betreuung zu Hause, das kann sein in Tageszentren, das kann sein ambulant bestimmte Zeiten und eigentlich erst ganz am Schluss sollte die stationäre Pflege stehen, wenn es überhaupt nicht mehr anders geht. Und dieses breit gestaffelte Angebot gibt es derzeit nur begrenzt. In Wien gibt es einiges inzwischen schon, in einigen anderen Bundesländern nicht. Zum Beispiel Vorarlberg setzt voll und ganz auf die Pflege zu Hause und da zahlen wir schon was und die Geschichte hat sich. Das kann es nicht sein. Es muss abgestuft sein, A, auf die Bedürfnisse der Betroffenen und B, auch auf die Bedürfnisse der Mitpflegenden, der pflegenden Angehörigen. Und solange das nicht der Fall ist, ist jede einseitige Aussage, wir stützen pflegende Angehörige, wo es nur geht, sehr, sehr einseitig. Und komplexe Probleme mit einseitigen Ansagen zu lösen, ist so ziemlich das Dümmste, was man nur tun kann.
Last but not least, wenn man über Pflege spricht, geht es am Ende des Tages immer um Geld. Und wenn man nach Geld fragt, fragt man nach Zahlen. Und wenn man nach Zahlen fragt, heißt es meistens, haben wir nicht. Ist das etwas, das Ihnen auch begegnet in Ihrer täglichen Praxis? Oder haben Sie da etwas bessere Quellen aufgrund Ihrer Netzwerke, als wir sie als Journalisten zur Verfügung haben?
Also ich glaube, solange es auf der Regierungsebene kein Bekenntnis dazu gibt, woher das Geld kommen soll, solange werden wir dann auch noch lange herumdümpeln. Wir vertreten ja immer schon, dass es über die Vermögenssteuern kommen muss, über die Erbschaftssteuern und nicht, dass die Menschen jetzt zum Beispiel mit einer Pflegeversicherung betroffen werden, wo dann die Abgaben steigen und letztendlich ist das nicht die Lösung. Aber solange es auch heißt, dass die Pflege zu Hause die kostengünstigste Variante ist, nämlich für den Staat, solange, denke ich mir, sind wir noch weit entfernt von allen Gedanken und Ideen, wie die Finanzierung ausschauen soll. Wenn alle zu Hause bleiben und zu Hause werden sie gepflegt, dann hat der Staat sozusagen nicht viele Probleme, er kann das finanzieren, aber er muss sich nicht mit der Finanzierung per se auseinandersetzen und das wird einfach ein ganz großes Thema werden.
Wir kommen mit Riesenschritten zum Ende der heutigen Sendung, deswegen möchte ich abschließend Ihnen noch den Raum einräumen, wenn Sie morgen drei Forderungen umsetzen könnten. Welche wären denn das, wenn Sie sich aus dem Spektrum sozusagen die wichtigsten raussuchen müssten?
Erstens das, was die Birgit jetzt gesagt hat, eine Finanzierung der Pflege aus öffentlichen Mitteln. Ich denke, das ist nicht eine Frage, haben wir es oder haben wir es nicht, sondern wollen wir es oder wollen wir es nicht. Zweitens eine umfassende Beratung von Betroffenen. Das ist recht unterschiedlich, ob es eben wie in meinem Fall durch einen Unfall war oder ob es durch schleichende Erkrankung wie eine Demenz oder einfach zunehmendes Alter ist. Da brauchen wir eine öffentliche Beratung. Und drittens auch Wege zu finden, wie berufstätige pflegende An- und Zugehörige entlastet werden können, ohne dann am Ende ihres Berufslebens der Armut anheimzufallen.
Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass es innerhalb des gesamten Systems eine Durchlässigkeit gibt und dass man überhaupt erst aufmerksam wird darauf, dass es pflegende Angehörige gibt, egal ob das jetzt das Krankenhaus ist oder sonst wo, und dass man auch, wenn man das mitdenkt, automatisch immer auch schaut, ob da Kinder dabei sind. Also heute denke ich mir, mobile Dienste kommen in die Wohnungen, sie sehen die Kinder, sie nehmen das einfach wahr, ohne sich damit zu beschäftigen, was bedeutet das für die Kinder. Und Kinder dürfen nicht durch diese Traumatisierung sozusagen in die Resilienz geraten. Das muss was Positives sein und nichts Negatives. Das ist das eine. Und das andere, das ich mir immer wünsche, ist, dass natürlich pflegende Angehörige auch eine Parteienstellung haben, nämlich eine gerechtfertigte Parteienstellung, zum Beispiel bei der Begutachtung des Pflegegelds. Sie können zwar dabei sein, sie können was sagen, aber sie haben kein Recht. Und mein ganz großes Ziel ist es einfach, einen gesetzlichen Rahmen für die pflegenden Angehörigen zu haben, wie das zum Beispiel in Irland der Fall ist. Also da gibt es ein eigenes Parlament für Carers, da gibt es eigene gesetzliche Grundlagen für Kinder und für die Erwachsenen. Und daran können wir einfach nur weiterarbeiten und einfach nicht aufhören.
Sie verzeihen mir, ich schaue schon ein Stück weit auf die Uhr, weil die Sendezeit doch recht begrenzt ist. Ich sage danke, dass Sie da waren, dass Sie uns Ihre Geschichten erzählt haben. Es ist sicherlich nicht die letzte Sendung zum Thema Pflege und pflegende Angehörige und Zugehörige, wie wir heute lernen durften.
Ja, dann verabschieden wir uns und sagen auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagen Sandra Knopp
und Christoph Tirnbacher. Am Ende noch die Schlussmusik von
Earth, Wind and Fire mit dem Lied September.